SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
In diesen Spezialausgaben unseres Thema-Heute-Podcasts haben wir die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl eingeladen. Sie beantworten die Fragen, die Sie uns geschickt haben. Heute im Studio der Spitzenkandidat der SPD, Thomas Hitschler. Durch das Gespräch führt SWR1-Moderatorin Claudia Deeg.
Guten Tag, Herr Hitschler.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Deeg.
Herr Hitschler, Sie haben in der Rheinpfalz gesagt, Sie sehnen sich nach dem klassischen Weinfest-Shoppen im Duppeglas mit Freunden. Was tun Sie dafür, dass es bald klappt?
Ich motiviere alle Menschen, dass sie sich impfen lassen, und zwar ganz schnell.
Das heißt aber auch, anders als Gewerkschaften haben Sie kein Problem damit, dass es keine Lohnfortzahlung mehr geben soll, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen?
Ja, das ist das nächste scharfe Schwert und ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon zücken müssen. Eher positive Botschaften senden, die Leute motivieren, das Richtige zu tun, nämlich sich und andere zu schützen und impfen, impfen, impfen.
Wir starten mit der ersten Fragerunde. Da liegt uns vor von Hörerin Christiane Hensken aus Daaden. Die SPD möchte beitragsfreie Kitas und kostenfreie Ganztagsplätze und gute Kitas mit Qualität. Gehört das zur Kindergrundsicherung, dass Kleinkinder 9,5 Stunden in Kitas mit zu wenig Personal schlechter betreut werden als von den eigenen Eltern?
Ja, ich danke für die Frage, auch wenn sie eigentlich so eine klassische Frage der Landespolitik ist. Wir als Bund haben das ja auch als Teil unseres Wahlprogramms und wir haben als Bund in der letzten Legislatur viel Geld investiert, damit die Ganztagsbetreuung ausgebaut werden kann. Und ich halte es für den absolut richtigen Weg, weil am Ende müssen sie Bildungsgerechtigkeit herstellen und müssen Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Und es geht nur über Ganztagsbildungsangebote.
Aber ist das dann der Fehler im Konstrukt? Der Bund gibt das Geld, aber kontrolliert dann nicht mehr, was die Länder damit machen?
Der Bund gibt auch Vorgaben, was gemacht werden soll, aber natürlich ist es am Ende Hoheit der Länder. Aber ich wehre mich gegen einen Punkt. Meine Mama war selbst Kindergärtnerin und ich weiß, dass viele Kindergärtnerinnen und Kindergärtner wirklich eine tolle Arbeit machen und die Kinder dort gut aufgehoben sind. Mein kleiner Sohn wird im Frühjahr nächstes Jahr in den Kindergarten kommen und ich finde es gut.
Jetzt kommen wir zum Thema Pflege.
Mein Name ist Konstantin Sprung, ich komme aus St. Georg und mich treibt persönlich ein Problem herum, was die Pflegeversicherung betrifft. Ich komme auf den Punkt, meine Schwiegermutter, demenzkrank, muss ins Pflegeheim bzw. ist jetzt im Pflegeheim eingeliefert worden und ich werde dort mit einer Zuzahlung zur Pflegeversicherung von 2.750 Euro wird sie da belastet. 2.750 Euro Zuzahlung im Monat sind über die Rente nicht machbar. Das ist einfach viel zu viel und sie wird jetzt mit 83 Jahren Sozialhilfeempfängerin und das finde ich einfach menschenunwürdig für eine Frau, die über 40 Jahre gearbeitet hat. Meine Frage, ist da eine Umstellung ihrerseits geplant? Bitte keine Wahlkampfphrasen, weil da höre ich genug. Einfach wirklich klipp und klar, wie geht es weiter?
Herr Hitschler.
Klippe klare Antwort, keine Wahlkampfphrasen. Ja, wir wollen eine Teilkasko-Vollversicherung, die dafür sorgt, dass Menschen keine Sorge haben, alt zu werden. Weil das erlebe ich auch immer häufiger, dass Menschen mir sagen, ich habe große Sorge, irgendwann in Pflege zu kommen und dass ich es mir nicht mehr leisten kann und meine Angehörigen sich nicht mehr leisten können.
Was heißt Teilkasko-Vollversicherung?
Damit Leute eben nicht mehr auf den eigenen Geldbeutel angewiesen sind, sondern die Solidargemeinschaft das Thema Pflege und Pflegekosten übernimmt.
Das heißt, es soll eine Art Pflegebürgerversicherung sein, in die dann auch Selbstständige einzahlen?
Exakt so ist das.
Wir haben noch eine weitere Frage von Jörg Pichlau aus Limbach. Da geht es ums Renteneintrittsalter. Wie soll es mit den Renten für Arbeiter weitergehen? Die Menschen, die körperlich schwer arbeiten, werden kaum bis 67 arbeiten gehen können. Also gleicht das doch dann für mich einer Rentenkürzung, also das immer höher werdende Renteneintrittsalter. Wie stehen Sie dazu?
Wir haben uns als Partei ganz klar dazu bekannt, dass wir das Renteneintrittsalter nicht weiter erhöhen wollen. Und wir haben zweitens vor, alle Leute dazu zu befähigen, das Renteneintrittsalter auch zu erreichen. Wir nennen das Konzept vorsorgender Sozialstaat, also über Reha-Maßnahmen und über Möglichkeiten, seinen Job möglichst lange ausführen zu können, den Leuten die Gelegenheit zu geben, auch das Renteneintrittsalter zu erreichen.
Was spricht eigentlich dagegen, dass jeder so lange arbeiten kann, wie er möchte?
Eigentlich könnte man natürlich, wenn man jetzt sagen würde, der Markt übernimmt es und regelt es alles, so eine Lösung herbeiführen. Ich weiß aber, dass die Systeme ganz schwer auf sowas umzustellen werden. Und ich finde unsere Regelung gut. Jetzt ist es ja so, dass Leute auch mit 64 und ein bisschen in Rente gehen können. Wir haben da lang dafür gekämpft und wir kämpfen auch weiterhin dafür, dass das Rentenniveau hoch bleibt und dass die Menschen mit 67 dann tatsächlich in Rente gehen können.
Es geht jetzt um das Thema Bürgerversicherung, Herr Hitschler.
Mein Name ist Dirk Wachendorf. Ich bin Rechtsanwalt, schwerpunktmäßig beruflich mit der Beratung von Medizinern beschäftigt und selbst privat versichert. Daher meine Frage an Sie. Nach Ihrem Wahlprogramm möchten Sie eine Bürgerversicherung für alle einführen. Da stellt sich für mich die Frage, wie wollen Sie dieses umsetzen? Was passiert eigentlich mit den vielen Beamten? Fallen die dort dann aus der Beihilfe heraus, werden auch gesetzlich versichert? Und für mich als Privatversicherter natürlich auch von Bedeutung, was passiert mit meinen geleisteten Rückstellungen in der privaten Krankenversicherung? Sprich, wir müssen ja alle mit unseren Beiträgen Altersrückstellungen bezahlen. Verfallen die dann oder wie wird damit umgegangen?
Herr Hetschler.
Ja, das ist eine sehr, sehr detaillierte Frage natürlich zu einem Thema, das viele Bürgerinnen und Bürger umtreibt, nämlich die Frage, wie können wir die Zweiklassenmedizin, die es ja in Deutschland in manchen Bereichen gibt, wie können wir was dagegen tun? Wir haben die Bürgerversicherung bei uns im Programm und das ist auch richtig so, weil wir die Grundgesamtheit derer, die am Ende einzahlen sollen in das Gesundheitssystem, erhöhen möchten. Die Rückstellungen, die es gibt in der Privatversicherung, müssen überführt werden, aber es soll am Ende keine Einheitsversicherung geben, sondern es soll immer noch viele verschiedene Versicherungen geben, die aber ein Level abbilden und so für viel mehr Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung bieten und auch das Gesundheitssystem zukunftssicherer machen sollen.
Ich habe das immer so verstanden, als sei es dann quasi eine gesetzliche Krankenversicherung für alle, die Bürgerversicherung.
Die aber immer noch ganz viele verschiedene Versicherungen beinhaltet. Also jeder, der zum Beispiel bei einer Privatversicherung arbeitet, muss jetzt auch keine Sorgen machen, dass der fiese Staat kommt und sagt, wir machen jetzt alle Versicherungen kaputt, sondern es wird ein Versicherungsangebot geben, das gleich ist. Aber es wird nicht eine große Einheitsversicherung geben, die, was weiß ich, eine große Firmenzentrale in Berlin hat und von dort alles steuert, sondern es soll eher ein gleiches Angebot für alle geben.
Die Frage ist nur, so eine Umstellung, die dauert ja ziemlich lange und hat nicht irgendwie was ganz anderes Priorität im Gesundheitssystem, wenn ich mir anschaue, Fallpauschalensystem, Finanzierung des Gesundheitssystems.
Aber genau das ist doch die Frage, die uns dabei umtreibt. Also wie schaffen wir es, dass die Grundgesamtheit derer, die am Ende in so ein Gesundheitssystem einzahlen, auch größer werden? Ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Ich zahle einen sehr, sehr hohen Beitrag. Ich kenne viele, die privat versichert sind, deren Beitrag ist, wenn sie zum Beispiel Beihilfeempfängerinnen und Beihilfeempfänger sind, nicht so hoch wie meiner. Aber auch keine Sorgen an die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Wir werden weiterhin über den Staat gute Angebote zur Verfügung stellen, damit das, was auch viele im öffentlichen Dienst als Vorteil sehen, nämlich die freie Heilung Kostenfürsorge beispielsweise, damit es auch weiterhin gewährleistet ist.
Also es wäre dann so ein Angebot Bürgerversicherung für Beamte zum Beispiel, das würde anders aussehen als jetzt für, ich weiß nicht, Angestellte oder so.
Das obliegt am Ende natürlich auch so ein bisschen dem Dienstherrn, ne? Also was er zusätzlich in den Arbeitsverträgen, das er mit seinen Beamtinnen und Beamten macht, noch anbietet und einführt. Aber dieses Grundlevel soll für alle besser werden und soll einfach für alle auch ähnlich und gleich werden.
Thema Steuern. Andreas Schweizer, SWR1-Hörer, schreibt, ich habe den Eindruck, dass für die SPD der in Anführungsstrichen besser Verdienende bei 60.000 Euro Jahreseinkommen anfängt. Bitte konkretisieren Sie diese Zahl und belehren Sie mich eines Besseren.
Also bei 60.000 Euro fängt bei uns nicht der Besserverdienende an, sondern wir wissen, dass viele, die zum Beispiel Facharbeiterinnen und Facharbeiter sind, in diesen Gehaltsbereichen und höher liegen. Wir wollen mit unserem Steuerkonzept, das vorliegt, 95% der Einkommen entlasten. Da sind viele kleine und mittlere Einkommen dabei und bei uns beginnen die Grenzen so ab 250.000 für Einzelverdiener und 500.000 für also für Leute, die gemeinsam veranlagt sind und gemeinsam verdienen. Und 250.000 ist am Ende doch schon ein sehr, sehr hohes Gehalt und eine hohe Summe. Und auch für die am Anfang erhöhen wir die Steuern auch nur moderat.
Das heißt, der Spitzensteuersatz, was heißt moderat, soll um 3 Prozentpunkte, wenn ich es richtig weiß, erhöht werden auf dann 45%.
So ist die Planung bis maximal, wenn ich es richtig im Kopf habe, 48%, weil wir natürlich ganz hohe Einkommen noch höher besteuern wollen. Aber am Ende geht es um eins. Wie können wir den Staat in die Lage versetzen, die vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ordentlich zu meistern? Unser Steuerkonzept sieht vor, dass wir über 12 Milliarden Mehreinnahmen haben. Ich weiß, dass Mitbewerberinnen und Mitbewerber von uns vorsehen, Steuern zu senken. Und es würde 30 Milliarden kosten. Und die CDU beispielsweise will das vor allem für Besserverdienende und Reiche machen. Und ich finde es ungerecht.
Aber sie höhere Steuern bremsen natürlich möglicherweise andere Faktoren. Also dann gebe ich weniger Geld aus, halte mich zurück und das ist dann kontraproduktiv, sagt die politische Konkurrenz.
Und ich glaube, die politische Konkurrenz hat damit nicht recht, weil gucken wir nochmal, wie viele Leute 250.000 oder 500.000 als Paar verdienen. So viele sind es nicht. Und wenn wir für die restlichen die Steuern tatsächlich senken können, dann stärkt es auch die Binnennachfrage. Dann haben Leute mehr Geld im Geldbeutel, können sich mehr leisten, können mehr Geld ausgeben. Das ist gut für die Wirtschaft.
Es gibt eine breite Themenpalette bei den Fragen an Thomas Hitschler von der SPD. Eine Frage von Conny Jung aus Beselich. Sie möchte gern, oder er, weiß ich nicht, den ÖPNV nutzen. Macht für sie im Moment aber keinen Sinn, da, wie sie schreibt, für eine Strecke von 40 Kilometern von Beselich nach Ransbach-Baumbach mit dem ÖPNV bräuchte sie 2 Stunden. Sie fragt deshalb, wann wird sich in Deutschland was am öffentlichen Verkehrsnetz ändern?
Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil das auch so ein bisschen meinen eigenen Wahlkreis abdeckt. Der ist ja auch sehr ländlich geprägt und ich weiß, dass es in Rheinland-Pfalz an vielen Stellen so ist. Wir brauchen einen stärkeren Ausbau von Bahn, aber auch von Bus, weil wir am Ende nicht in jeden kleinen Ort auch Schienen verlegen können und ich glaube auch nicht in jeden Ort Schienen verlegen wollen. Wir haben als Bund mit was begonnen, nämlich mit den sogenannten Regionalisierungsmitteln, die wir erhöht haben und den Ländern mehr Geld zur Verfügung gestellt haben für diese Aufgabe, die eigentlich Länder und Kommunen erledigen. Aber am Ende wird das ein zentraler Punkt auch sein müssen beim Thema Klima- und Energiewende. Je mehr Leute aufs Auto verzichten können, je besser die Angebote sind, um auch so höher die Wahrscheinlichkeit am Ende, dass Leute auch umsteigen.
Aber das ist tatsächlich ja immer wieder ein Kernthema, auch bei uns hier in den Sendungen. Ich habe es jetzt auch diese Woche gemerkt, immer wieder dann Klimaschutz auf Kosten der Landbevölkerung, weil die nämlich hinten runterfallen, weil da einfach schlicht die meisten Menschen aufs Auto angewiesen sind.
Ich würde es nicht auf Kosten sagen, aber Sie nennen eine der zentralen Aufgaben, nämlich, dass man nicht verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielt beim Thema Energiewende und Klimaschutz. Nicht arm gegen reich, nicht Stadt gegen Land, aber auch nicht Industrie gegen Dienstleistung, sondern wir müssen Lösungen suchen, damit gleichwertige Lebensverhältnisse auch weiterhin für diese wichtigen Zukunftsaufgaben gelöst werden können und wichtig bleiben. Vielleicht, wenn Sie gestatten, Frau Dick, noch ein Stichwort. Wir haben nämlich was verändert. Wir haben eine neue Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht und eine Nachhaltigkeitsklausel für diese Bahnfragen mit eingeführt und ich erhoffe mir davon relativ viel.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, dann erkläre ich es gern. Das Problem ist immer, dass
Sie
man so wenig
geschafft.
Zeit hat bei Ihnen.
Ja.
Bisher war es so, dass beim Thema Bahnausbau die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stand. Also wie viele Leute sitzen da drin, damit sich's rentiert. Und wir haben jetzt im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages eine Klausel eingeführt, damit nachhaltig nach vorne geguckt wird. Wie schaffen wir es, über Ausbau auch mehr Menschen zu motivieren, die Bahn beispielsweise zu nutzen? Und so wird künftig mehr Geld zur Verfügung gestellt.
Okay, angesichts der großen Schulden und des Riesenlochs, das die Bahn hat, fehlt mir da im Moment die Fantasie, dass es da nicht um Wirtschaftlichkeit gehen soll. Aber bleiben wir beim Thema Klima. Tobias Müller aus Neupotz fragt, Energiewende, Ausstieg aus Kohle und Kernenergie, immer mehr Elektroautos, wo kommt der ganze Strom in Zukunft her und wie wird sichergestellt, dass es für jeden genug bezahlbare Energie gibt?
Also erstmal viele herzliche Grüße in meinen Wahlkreis nach Neupotz.
Okay.
Wunderschöner Ort, kann ich jedem nur als Reiseziel auch empfehlen. Ich nehme die Südpfalz auch mal hier als Beispiel. In meiner Heimat sind nur 4% der Dachflächen, also der Privathäuser, aber auch der öffentlichen Gebäude, mit Photovoltaik belegt. Das zeigt, die erste Ausbaumöglichkeit, die wir als Staat stärker unterstützen müssen, sind Privatdächer, also dezentrale Energieerzeugung. Die nächste Frage, die jetzt gerade auch schon ein bisschen beackert wird, ist das Thema zentrale Energieerzeugung, Offshore, also auf dem Meer, Wind, zu Energie.
Bloß kein Wind vor der Haustür.
Ja, doch, wobei, die haben wir auch schon in der Südpfalz und auch in Rheinland-Pfalz. Es gibt ja Windräder und auch das ist gut so. Die Standorte wollen wohl ausgewählt sein. Aber ich bin großer Fan von dezentraler Energieerzeugung, weil das löst ein Problem. Nämlich, wenn in der Nord- oder Ostsee Energie erzeugt wird, muss das ja in den Süden zum Beispiel auch kommen können. Nehmen Sie die BASF als Beispiel.
Aber die Netze gibt es ja gar nicht.
Genau, deshalb ist Teil unseres Regierungsprogramms, dass wir künftig dafür Sorge tragen wollen, dass die Netze schneller zur Verfügung stehen, als die Energie ausgebaut ist, damit genau das Problem vorher gelöst wird und nicht danach.
Aber der Bau dauert so lange, dass die Klimaziele nicht zu erreichen sind.
Olaf Scholz hat einen Satz immer wiederholt und den teile ich. Wir müssen eine schnellere Genehmigung erteilen können, zum Beispiel für den Bau von Windrädern. Er sagt immer, wir müssen von den 6 Jahren, die es jetzt dauert, zurückkommen auf 6 Monate, damit wir einfach mehr Geschwindigkeit in die Frage reinbekommen. Und letztendlich die Frage aus Neupotz. Am Ende ist es auch sozial gerecht, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Energie selbst erzeugen und selbst nutzen können, weil dann werden sie unabhängig von hohen Stromkosten. Damit wir Mieterinnen und Mieter dran beteiligen, brauchen wir gute Mieterstrommodelle etc. Da ist noch viel zu tun. Aber es gibt coole Konzepte.
Ich komme aber jetzt auch noch an dieser Stelle noch auf einen weiteren Punkt. Thomas Reindl aus Hausen schreibt, eigentlich bin ich SPD-Stammwähler, aber einen Mann, der in die Cum-Ex-Geschäfte und in den Wirecard-Skandal verwickelt ist, der ist einfach nicht wählbar. Und seine Frage schreibt er deswegen in Großbuchstaben. Wie kann man als Sozialdemokrat so jemanden unterstützen? Er redet natürlich von Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten.
kann man total gut, weil er ein wunderbarer Kanzler für die Bundesrepublik Deutschland sein wird. Und zu Wirecard und Cum-Ex gibt es Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages. Ich empfehle jedem Hörer und jeder Hörerin mal da reinzuschauen, weil der wird nochmal richtig adressiert, dass Olaf Scholz da eigentlich keine Schuld und auch keine Verantwortung trägt. Er viel mehr zu den Lösungen danach beigetragen hat, weil er Vorschläge und Gesetze vorgelegt hat, wie man die kriminelle Energie, die dort tatsächlich passiert ist, bei den Firmen, bei Wirecard, aber auch bei denjenigen, die bei Cum-Ex Steuerschlupflöcher ausgenutzt haben, wie man die künftig begrenzen und einengen kann.
Und da wird es wahrscheinlich auch noch mal eine intensive Berichterstattung kommenden Montag geben, weil da darf sich Olaf Scholz dann noch mal in einem Ausschuss dazu ausführlich äußern. Thomas Hitschler ist ja seit einiger Zeit auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Und da passt diese Frage dazu.
Mein Name ist Bernhard Henrich, ich bin Rentner. Ich habe eine Frage an Thomas Hitschler. Welche Existenzberechtigung haben in der heutigen Zeit der Whistleblower etc. noch die Geheimdienste? Aus meiner Sicht sollte man sich auf ein absolutes Minimum reduzieren. Afghanistan hat gezeigt, was die Arbeit unserer Geheimdienste wert ist. Da war, und da zähle ich mich auch dazu, Otto Normalbürger besser imstande, die Lage zu beurteilen.
Herr Hitschler.
Ja, vielleicht muss ich mich mit dem Herrn Henrich mal treffen. Wenn der gut informiert ist, dann hilft mir das wahrscheinlich auch. Aber jetzt Spaß beiseite. Der Bundesnachrichtendienst tut mir manchmal so ein bisschen leid in seiner öffentlichen Beurteilung, weil die über die Jahre hinweg viele, viele Leben tatsächlich gerettet haben. Das Problem ist, über ihre Erfolge wird nie oder fast nie berichtet. Ich darf es ja auch nicht als PKGR-Mitglied. Und die Misserfolge stehen immer sehr, sehr groß in den Zeitungen. Ich glaube, wir brauchen weiterhin Geheim- und Nachrichtendienste, die diese Arbeit machen können, auch weil es um Sicherheitseinschätzungen geht, die eben nicht über öffentlich zugängliche Quellen, über Medien, aber auch nicht über Whistleblower ausschließlich funktionieren, sondern man braucht Geheim- und Nachrichtendienste.
Aber würden Sie jetzt schon zugestehen, dass rund um Afghanistan das alles andere als optimal gelaufen ist?
Ich würde die Schuld aber da nicht ausschließlich beim Bundesnachrichtendienst suchen wollen, sondern
beim Parteikollegen, dem Außenminister?
Nein, alle Nachrichtendienste auf der Welt sind zu einer gleichen Einschätzung gekommen. Die Ereignisse haben sich dort sehr, sehr schnell überschlagen und überholt. Aber ich kann Ihnen nochmal aus meiner täglichen Arbeit vielleicht nur so viel sagen. Die machen in vielen Fällen eine richtig gute Arbeit, einen richtig guten Job und ich bin froh, dass wir die haben.
Werner Dörr aus Polch fragt, mit welcher Partei erwarten Sie persönlich einen besser zum SPD-Programm passenden Politikwechsel, mit der FDP oder mit der Linken?
Mit den Grünen, weil ich drum kämpfe, dass es für Rot-Grün reicht. So schlecht sieht es gar nicht aus in den Umfragen. Und am ehesten klappt der mit jeder Menge Sozialdemokratie. Also kann ich allen nur zurufen, macht euer Kreuz bei der SPD, bei Olaf Scholz und den Direktkandidaten.
Also laut Umfragen würde es derzeit alles andere als für ein Zweierbündnis reichen. Nicht für Rot-Grün, auch nicht für andere Konstellationen. Doch, ich glaube, wieder eine große Koalition. Björn Perret aus Elmstein schreibt, er möchte kein Rot-Grün-Rot, weil er kein Linksbündnis will. Und er hält Rot-Grün-Rot aber für wahrscheinlich, weil nach seiner Auffassung in einer Ampel, also SPD, Grüne und FDP, es bei der Innenpolitik nicht genug Übereinstimmungen zwischen den Parteien gibt. Seine Frage deshalb, warum sollte ich trotz der akuten Gefahr eines Linksbündnisses mein Kreuz bei der SPD machen?
Jetzt könnte ich das nochmal wiederholen mit Olaf Scholz, weil er der beste Kanzler für Deutschland wäre, aber ich sage doch mal was zum Thema Rot-Rot-Grün. Trotz allen Äußerungen, die man jetzt gehört hat in den letzten Tagen, dass die Linke bereit wäre, sich zu bewegen bei der Frage NATO, glaube ich, dass die grundsätzlichen roten Linien, die es da gibt, und die SPD und auch Grüne eine Zusammenarbeit mit den Linken richtig schwer machen würde. Also die Linken wollten eigentlich immer aus der NATO austreten, die NATO abschaffen. Die sind gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, haben knapp vor 2 Wochen noch gegen einen sehr, sehr wichtigen gestimmt bzw. sich enthalten, als es um die Evakuierung aus Afghanistan ging. All das sind doch schwer überwindbare Hürden, die man inhaltlich diskutieren muss. Also ich würde niemals sagen, man darf mit denen jetzt niemals sprechen, aber es sind echt Hürden, die kaum überwindbar sind.
In der vergangenen Stunde war hier im Studio Thomas Hitschler von der SPD, der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Und jetzt steht ein anderer Mann am Mikrofon, Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik. Er hat zugehört. Matthias, der SPD-Politiker Hitschler hat fürs Impfen geworben, soweit so gut. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, er ist lockerer unterwegs als andere in seiner Partei.
Ja, ging gleich gut los. Thomas Hitschler hat sich kritisch geäußert zu den Plänen, Ungeimpften in Quarantäne keinen Lohnersatz mehr zu zahlen. Das plant ja unter anderem hier Rheinland-Pfalz ab Oktober. Und Hitschler sagt da, das ist das nächste scharfe Schwert und er ist sich nicht sicher, ob man das jetzt schon zücken muss. Es müsse jetzt eher darum gehen, die Menschen vom Impfen zu überzeugen. Also der SPD-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz stellt sich da mal einfach so gegen die eigene Landesregierung. Naja, und ich vermute mal, er bekommt da im Wahlkampf zurzeit einiges an Kritik zu hören von den Ungeimpften, was dieses Thema Lohnfortzahlung im Quarantänefall angeht.
Und jetzt haben ja auch die Gewerkschaften da heute noch nachgelegt und sich auch kritisch geäußert. Also eigentlich ja eine klassische Klientel der SPD. Es haben, kann man glaube ich so sagen, die sozialen Themen dominiert, oder?
Ja, Thema Kita-Qualität, Bürgerversicherung und dann vor allem die Pflege, das treibt die Leute um. Da bekommen wir wirklich viele Fragen von den Hörerinnen und Hörern und zum Teil sehr eindrucksvolle und ja auch wirklich Beispiele, wo man sich an den Kopf fasst. Eine 83-jährige Frau, die mit Demenz ins Pflegeheim muss, 2750 Euro im Monat muss sie jetzt zuzahlen, sagt der Schwiegersohn. Und er sagt, das kann doch nicht sein, dass eine Frau 40 Jahre gearbeitet hat und jetzt im Alter ein Sozialfall wird. Und ich denke, das ist kein Einzelfall. Thomas Hitschler hat da auf das SPD-Wahlprogramm verwiesen und da steht tatsächlich, man will das in zwei Schritten angehen. Erstmal soll der Eigenanteil gedeckelt werden für Pflegebedürftige mit kleinen und mittleren Einkommen. Und dann soll eine Bürgerversicherung das komplett übernehmen. Es wird natürlich teurer, steht auch so im Wahlprogramm, also höhere Pflegeversicherungsbeiträge und der Bundeszuschuss soll dann eben das Ganze richten. Und naja, da denke ich, wird man dann sehen, es wird sehr teuer, was, wenn die SPD denn in Koalitionsgespräche geht nach der Wahl, was davon umgesetzt werden kann und wie schnell das dann auch kommt. Denn vielen Leuten brennt das unter den Nägeln, diese 2750 Euro, die werden jetzt fällig und nicht bis eine Regierung sich gebildet hat und das dann irgendwann mal beschlossen hat.
Und bis das dann noch umgesetzt ist, genau. Die SPD hat ja in Umfragen zuletzt aufgeholt, dann die Union überholt, Zugpferd Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der ist aber mit mehreren Vorwürfen ja unter Druck, Wirecard, Warburg Bank, Cum-Ex-Geschäfte. Auch dazu gab es eine Frage, wie hat Hitschler reagiert, wie geht er damit um?
Ja, das kam wie aus der Pistole geschossen, da geht kein Blatt zwischen die Wahlkämpfer und Olaf Scholz natürlich. Hitschler sagt, Scholz trifft da keine Schuld, sei in den U-Ausschüssen so nachgewiesen und bei Wirecard und Cum-Ex sei Scholz nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Das sind natürlich dann so die Versatzstücke, die aus der Wahlkampfzentrale den Wahlkämpfern an die Hand gegeben werden. Und ja, das hat er eben sehr überzeugend vorgetragen und man hat da einfach auch gemerkt, diese guten Umfragewerte, da gibt es im Moment keine Zweifel bei der SPD, sondern das trägt diese wahlkämpfenden Abgeordneten wie Thomas Hitschler im Moment. So viel Zustimmung kannten die ja bundesweit seit Jahren nicht. Und das hat man eben auch vorhin in der vergangenen Stunde ganz gut gemerkt.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.